Stell dir mal für einen kurzen Moment unsere allerfrühesten menschlichen Vorfahren vor. Was siehst du da vor deinem inneren Auge?
Wahrscheinlich das klassische Bild, oder?
Genau, also sehr wahrscheinlich Gruppen von Jägern und Sammlern. Menschen, die in irgendwelchen Höhlen sitzen, in grobe Tierfelle gehüllt und, naja, verzweifelt versuchen, mit zwei spitzen Steinen irgendwie ein Feuer zu entfachen.
Ja, das ist dieses tief verankerte Bild, das wir alle haben.
Absolut. Es ist fast schon in unsere DNA übergegangen, weil wir es in unzähligen Dokumentationen oder Museen immer wieder so sehen. Der menschliche Fortschritt, der war ein unendlich langsamer Zähkampf gegen die Natur.
Ein Marathon sozusagen.
Richtig, ein Marathon. Aber was wäre, und das ist jetzt die große Frage, was wäre, wenn die Menschheit in ihren allerersten Tagen eben nicht aus diesen simplen, ums Überleben kämpfenden Gruppen bestand? Was wäre, wenn sie bereits kurz nach dem Anbeginn der Zeit hochentwickelte Technologien nutzte?
Ja, so ein Szenario stellt natürlich unsere gesamte Vorstellung von diesem linearen, stetigen Fortschritt radikal in Frage.
Definitiv.
Weil wir betrachten Zivilisation ja normalerweise wirklich als diesen extrem langsamen Prozess. Wenn wir jetzt aber von einer unglaublich frühen technologischen Blütezeit sprechen, dann betrachten wir keinen Marathon mehr.
Sondern eher einen Sprint.
Ganz genau. Einen Sprint quasi aus dem Nichts. Und das zwingt uns, völlig neu zu bewerten, wie Gesellschaften überhaupt entstehen und was fast noch wichtiger ist, wie sie mit diesem rasanten Wissen umgehen.
Und okay, lass uns das mal aufdröseln. Denn genau um diesen Sprint aus dem Nichts soll es bei unserem heutigen Deep Dive gehen.
Mhm, ich bin gespannt.
Wir haben da ein wirklich faszinierendes Quellenmaterial auf dem Tisch. Nämlich die Vorlesungsnotizen zur Geschichte des Alten Testaments von Robert Verneuil.
Ein echter Klassiker für dieses Thema.
Ja, absolut. Um ganz präzise zu sein, widmen wir uns heute seiner 13. Vorlesung. Die analysiert im Detail die Kapitel 4 und 5 des Buches Genesis.
Richtig.
Und unsere Mission für heute ist es, herauszufiltern, was dieser uralte Text über die sogenannte vorsintflutliche Technologie berichtet. Also die Technologie vor der großen Flut.
Ja.
Wir werden beleuchten, wie massiv diese Berichte mit der modernen Archäologie kollidieren. Und naja, wir wollen verstehen, was uns das alles über den menschlichen Umgang mit Erfindungen und Macht sagt.
Der Schlüssel zu dieser Quelle liegt ja eigentlich darin, den Text eben nicht nur als so einen reinen Katalog von Erfindungen abzutun.
Mhm, ja, das macht Sinn.
Weil es drängt sich ja sofort die Frage auf, warum ein antiker Text, der eigentlich theologische Absichten verfolgt, überhaupt zu einem detaillierten technologischen Boom festhält und das direkt in seinen frühesten Kapiteln.
Richtig, das ist schon auffällig.
Absolut. Wir müssen also quasi hinter die Kulissen dieser Erfindungen schauen, um die gesellschaftlichen und psychologischen Verschiebungen zu verstehen, die dieser Fortschritt auslöst.
Dann lass uns doch direkt mal in dieses unglaublich beschleunigte Tempo eintauchen. Weil was Genesis 4 hier beschreibt, ist, also ich fand es geradezu schwindelerregend.
Es ist enorm verdichtet, ja.
Genau. Normalerweise lernen wir ja, dass die Menschheit, ich weiß nicht, Zehntausende von Jahren gebraucht hat, um vom reinen Jagen und Sammeln zur sesshaften Landwirtschaft überzugehen.
Mhm.
Aber der Text verdichtet das auf eine einzige Generation nach den allerersten Menschen. Wir lesen da, dass Abel ein Schafhirte war.
Was ein riesiger Schritt ist.
Ja, das bedeutet, wir sprechen hier bereits über die systematische Domestizierung von Tieren. Und Kain wird als Ackerbauer beschrieben, der den Boden ganz gezielt kultiviert.
Und das bedeutet die Phase des reinen Überlebens durch das zufällige Sammeln von Beeren?
Die wird einfach komplett übersprungen.
Genau. Und dieser abrupte Übergang markiert den ersten gewaltigen Sprung. Denn Landwirtschaft und Viehzucht bedeuten vor allem eins, Planbarkeit.
Planbarkeit, ja.
Wer sein Essen nicht mehr jeden verdammten Tag neu suchen muss, der hat plötzlich Zeit. Und diese frei gewordene Zeit ist der Nährboden für absolut jede weitere zivilisatorische Entwicklung.
Weil man nicht mehr nur ums reine Überleben kämpft.
Richtig. Und der Text bleibt bei diesem ersten Sprung ja auch gar nicht stehen. Er beschreibt dann Kains Sohn Henoch als jemanden, der eine Stadt baut.
Oh ja, die Stadt. Er benennt sie nach seinem eigenen Sohn, oder?
Ganz genau. Wobei wir uns unter dem Begriff Stadt hier natürlich jetzt keine moderne Metropole mit gepflasterten Straßen und Wolkenkratzern vorstellen dürfen.
Ja, eher nicht, nein.
Es handelt sich eher um eine dauerhafte organisierte Siedlung. Aber der konzeptionelle Schritt vom nomadischen Umherziehen zur festen Architektur und auch zum Konzept von Eigentum an einem bestimmten Stück Land, das ist monumental.
Also für mich liest sich das wirklich 1:1 wie so eine Runde in diesem Videospiel Civilization.
Ja, das ist ein super Vergleich.
Weißt du, du startest ein neues Spiel und bäm, plötzlich schaltest du in rasender Geschwindigkeit den gesamten Technologiebaum frei.
Direkt in den ersten Runden, ja.
Genau. Denn nach dieser Stadtplanung kommen wir in den nächsten Generationen zu zwei Brüdern, Jabal und Jubal. Jabal optimiert das Nomadenleben, aber Jubal geht in eine völlig neue Richtung.
Die musikalische Richtung.
Ja, er wird als Vater der Musikinstrumente beschrieben. Konkret geht es um die Harfe und die Flöte. Wir haben also diesen irren Sprung von reinen Überlebensstrategien hin zu schönen Künsten, zu Kultur und zu Freizeit gemacht.
Und in dem Zusammenhang gibt es ja auch dieses witzige Detail aus Van Noys Notizen.
Oh ja, das fand ich herrlich. Er erwähnt da, dass die alte King James Bibel, also einer der bekanntesten englischen Übersetzungen, die Flöte fälschlicherweise als Orgel übersetzt hat.
Die Orgel, ja.
Ich hatte sofort dieses völlig absurde Bild im Kopf, wie da jemand quasi in der Steinzeit vor einer gigantischen Kirchenorgel sitzt und in die Tasten haut.
Ja, das ist ein fantastisches Bild. Und solche Übersetzungsfehler zeigen eigentlich wunderbar, wie spätere Kulturen antike Texte oft, naja, durch ihre eigene zeitgenössische Brille lesen.
Definitiv. Man projiziert die eigene Welt da hinein.
Genau. Aber jenseits von dieser Anekdote verdeutlicht die Erwähnung von Saiten- und Blaseninstrumenten einen wirklich entscheidenden Punkt.
Welchen genau?
Naja, eine Gesellschaft, die komplexe Instrumente baut, die verfügt über abstraktes Denken, sie hat Handwerkskunst entwickelt und das Bedürfnis nach einem ästhetischen Ausdruck.
Die Grundbedürfnisse sind gedeckt?
Richtig. Die Basis steht, jetzt geht es um die Ausgestaltung des Lebens.
Und als ob das nicht schon genug wäre, zündet die Quelle dann direkt die nächste Stufe. Mit einer Figur namens Tubal-Kain.
Der Metallurg.
Ja, er wird als Meister und Lehrer aller Handwerker in Bronze und Eisen vorgestellt. Und da musste ich beim Lesen wirklich schlucken.
Das ist der Moment, wo es richtig krass wird.
Bronze und Eisen, das sind ja Materialien, die fundamentale Auswirkungen auf das Leben haben. Sei es für effizientere Pflüge in der Landwirtschaft oder, was leider viel wahrscheinlicher ist, für Waffen.
Absolut.
Wir haben also innerhalb weniger Generationen die Landwirtschaft, die Architektur, die Musik und die Metallurgie einfach mal so abgehakt. Das ist ein rasanter zivilisatorischer Aufstieg.
Und genau das führt uns unweigerlich zu einem massiven historischen Konflikt.
Oh ja, dem Elefanten im Raum.
Wenn wir diese biblische Darstellung von so einem rasanten technologischen Aufstieg nehmen und sie neben die etablierten Daten der modernen Geschichtswissenschaft legen, dann klafft da einfach eine Lücke von Jahrtausende.
Das ist fast schon untertrieben, würde ich sagen. Van Noy zitiert da in seinen Aufzeichnungen den Forscher Finnegan, um diese klassische historische Zeitrechnung mal zu illustrieren.
Mhm.
Danach entstanden die allerersten dörflichen Siedlungen, frühestens so um 5000 vor Christus. Die Kupfer- und Bronzezeit startete grob um 3000 vor Christus. Und die Eisenzeit?
Die kommt ja noch viel später.
Ja, die wird im Nahen Osten im Allgemeinen erst um 1200 vor Christus angesetzt. Das ist die Zeit, als Eisen wirklich den Lauf der Geschichte verändert hat.
Zum Beispiel bei den Philistern.
Genau. Die Philister hatten damals einen riesigen militärischen Vorteil, einfach weil sie Eisen schmieden konnten und ihre Feinde nicht.
Und der Genesis-Text setzt die Eisenverarbeitung aber eben an den absoluten Beginn der Menschheitsgeschichte.
Ja, das passt hinten und vorne nicht. Wie geht Van Noy denn mit diesem gigantischen Widerspruch um?
Was hier wirklich faszinierend ist, Van Noy wählt da einen ganz interessanten methodischen Ansatz. Der stützt sich stark auf die Natur der Archäologie selbst.
Inwiefern?
Er argumentiert nicht einfach plump gegen die Wissenschaft, sondern er weist auf die, naja, inhärent lückenhafte Beschaffenheit archäologischer Beweise hin. Wir neigen ja oft dazu, Archäologie als eine Art vollständiges Logbuch der Erde zu betrachten.
Als hätten wir schon alles gefunden, was es zu finden gibt.
Genau. In Wahrheit ist sie aber extrem fragmentarisch. Um das vielleicht mal mit einem Bild greifbar zu machen, stell dir vor, du versuchst, die Existenz und Ausbreitung von Smartphones in unserem heutigen Jahrhundert zu beweisen.
Okay.
Du darfst dafür aber in 5000 Jahren nur ein einziges 10 Meter tiefes Loch mitten in der Sahara graben.
Ah, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Wenn du dort unten kein iPhone findest, beweist das ja nicht, dass Apple nie existiert hat.
Richtig.
Es beweist nur, dass an diesem spezifischen Ort, unter diesen ganz spezifischen Erhaltungsbedingungen, eben nichts gefunden wurde.
Aber Moment. Das klingt für mich im ersten Moment nach einer ziemlich bequemen Ausrede.
Das ist ein berechtigter Einwand.
Weil ist es nicht ein methodischer Freifahrtschein, wenn man sagt, ja klar haben wir keine Beweise für diese extrem frühe, hochtechnisierte Gesellschaft, aber die liegen bestimmt nur da, wo wir noch nicht gegraben haben.
Ja, das kann schnell wie ein Trick wirken.
Eben. Oder man sagt, sie wurden alle zerstört. So kann man doch jede beliebige Textaussage rechtfertigen, egal wie sehr sie der etablierten Wissenschaft widerspricht.
Das berührt wirklich den Kern der historischen Textkritik. Aber Vanoys Prinzip ist eben kein blinder Glaube. Es ist methodische Vorsicht.
Okay, wie meint er das?
Er plädiert dafür, historischen Dokumenten zunächst mal einen gewissen Respekt entgegenzubringen. Anstatt sie bei fehlenden materiellen Beweisen sofort als Mythos abzuheften.
Einfach sagen, wir wissen es noch nicht sicher, statt es ist gelogen.
Stimmt. Er bringt diese Ausnahmen ins Spiel, die das starre Raster dieser Epochen in Frage stellen.
Ja, und die sind ziemlich spannend.
Da gibt es diesen Verweis auf einen Kommentar von Stiegers, der einen eisernen Dolch erwähnt. Dieser Dolch wurde im Grab eines anatolischen Herrschers gefunden und lässt sich auf 2400 bis 2200 vor Christus datieren.
Und das ist gut und gerne ein Jahrtausend vor dem offiziellen Beginn der Eisenzeit in dieser Region.
Ein ganzes Jahrtausend. Und dann verweist er noch auf William K. Hayes und sein Werk über Ägypten. Da geht es um eiserne Perlen aus dem prädynastischen Ägypten.
Also der Zeit lange bevor die berühmten Pharaonen ihre großen Pyramiden bauten.
Richtig, wir sprechen da grob von 4000 bis 3200 vor Christus.
Und diese Funde, auch wenn sie vielleicht nur Ausnahmen sein mögen, die beweisen halt, dass die Grenzen zwischen Stein, Bronze und Eisenzeit nicht wie harte Mauern existieren.
Sie sind fließend.
Genau. Frühe Technologien können sich lokal entwickelt haben, dann wieder verloren gegangen sein oder sie dienten als exotische Importe. Von Neuss These lautet daher, es ist absolut im Bereich des Möglichen, dass es vor einer globalen Zäsur eine hochentwickelte Kultur gab.
Und diese Zäsur wäre in der biblischen Erzählung dann die Sintflut.
Exakt. Wenn so eine Zivilisation durch eine Katastrophe ausgelöscht wird, startet die überlebende Menschheit logischerweise wieder in der Steinzeit.
Ein zivilisatorischer Reset?
Ja, ein harter Reset. Es würde dann natürlich Jahrtausende dauern, dieses technologische Level überhaupt wieder zu erreichen.
Okay, wenn wir diese Prämisse also für einen Moment einfach mal akzeptieren, dass da eine fortgeschrittene Gesellschaft existierte, die dann wieder zusammenbrach, dann müssen wir den Text aus einem neuen Blickwinkel betrachten.
Inwiefern?
Naja, er erzählt uns ja nicht von Tubal-Kain und dem Eisen, um uns so eine Art kostenlose Lektion in Metallurgie zu geben.
Nein, definitiv nicht.
Er erzählt uns das als Teil einer größeren moralischen Geschichte über diesen Kollaps. Und genau hier wird es wirklich interessant. Das führt uns nämlich zu der eigentlichen ethischen Spaltung innerhalb der Menschheit.
Ja, der Text entfaltet an dieser Stelle ein wirklich faszinierendes gesellschaftliches Panorama. Die technologische Entwicklung passierte eben nicht im luftleeren Raum.
Sie ist an die Menschen geknüpft.
Genau. Sie ist untrennbar mit der moralischen Verfassung der Menschen verwoben. Ab Genesis 4, Vers 16 teilt sich die Erzählung in zwei völlig unterschiedliche Abstammungslinien auf.
Ja. Die beiden Seiten der Medaille.
Auf der einen Seite steht die Linie von Kain und auf der anderen die Linie von Seth, also dem Sohn, der geboren wurde, um den ermordeten Abel zu ersetzen.
Und der Kontrast zwischen den beiden könnte härter eigentlich nicht sein. Kains Linie ist das unangefochtene Innovationszentrum.
Das Silicon Valley der Antike sozusagen.
Ja, genau. Hier entstehen die Städte, hier erklingt die erste Musik, hier wird Bronze und Eisen geschmiedet. Aber Vanoy arbeitet sehr schön heraus, dass Hand in Hand mit diesem kulturellen Aufstieg eine sehr dunkle Entwicklung einhergeht.
Ein moralischer Verfall.
Richtig. Die Quelle skizziert das Entstehen einer Haltung, die als der Geist der Welt bezeichnet wird. Es ist ein toxisches Gemisch aus Stolz, Selbstgenügsamkeit und völliger Unabhängigkeit.
Man braucht niemanden mehr.
Genau. Nicht einmal eine höhere Instanz. Weil man jetzt Werkzeuge hat, um die Welt einfach selbst zu beherrschen.
Und wenn wir das jetzt mal mit dem großen Ganzen verknüpfen, die perfekte Verkörperung dieser arroganten Haltung ist die Figur des Lamech.
Oh ja, Lamech.
Er ist ja bezeichnenderweise der Vater jenes Metallschmieds Tubal-Kain, über den wir vorhin gesprochen haben. Und Lamech sprengt die ethischen Grenzen des Textes gleich auf mehreren Ebenen.
Er fängt ja schon mit der Polygamie an, oder?
Ganz genau. Er etabliert die Polygamie, indem er sich zwei Frauen nimmt, Ada und Zilla, was diesem ursprünglichen monogamen Ideal aus den vorherigen Kapiteln offen widerspricht.
Und dann kommt sein eigentlicher Tabubruch. Sein Umgang mit Gewalt und Macht.
Ja, das ist erschreckend.
Dieses Rachegedicht, das er seinen Frauen da vorträgt, also das ist wirklich ein dunkler Meilenstein in der Geschichte. Lamech brüstet sich vor seinen Frauen regelrecht damit, dass er einen jungen Mann getötet hat.
Und das wegen einer absoluten Nichtigkeit.
Ja, nur weil dieser ihn verletzt oder irgendwie gekränkt hat. Er zieht dann den Vergleich zu seinem Vorfahren Kain und deklariert, wenn Kain siebenfach gerecht wird, dann wird Lamech 77-fach gerecht.
Das schwingt so ein unfassbarer Größenwahn mit.
Absolut. Man spürt in diesen Worten förmlich, wie die neuen Eisenwaffen seines Sohnes, also von Tubal-Kain, wie die Lamechs Ego total aufpumpen. Er fühlt sich durch die Technologie völlig unangreifbar.
Hier sehen wir wirklich den Kern der Erzählung. Technologie wirkt als Verstärker menschlicher Absichten.
Ein Verstärker, ja. Das ist ein gutes Wort dafür.
Lamech nutzt das geschmiedete Metall eben nicht, um den Ernteertrag für seine Gemeinschaft irgendwie zu erhöhen. Er nutzt es als Instrument der Einschüchterung, für unverhältnismäßige Vergeltung und absolute Dominanz.
Er unterdrückt andere damit.
Genau. Die Erfindung der Metallurgie korreliert in dieser Abstammungslinie direkt mit dem Verlust von Empathie und moralischer Zurückhaltung.
Und im krassen Gegensatz dazu steht dann das fünfte Kapitel der Genesis. Das widmet sich ausschließlich der Linie von Seth.
Mhm, der andere Stammbaum.
Genau. Und beim Lesen der Notizen ist mir aufgefallen, da ist nichts, also kein einziges Wort über Architektur, keine Erwähnung von Hafenspielern und definitiv keine Waffenschmiede.
Nichts davon, ja.
Vanoy nennt das den erlösungsgeschichtlichen Fokus. Das ist ein etwas sperriger Begriff, aber er bedeutet im Grunde nur, dass der Text hier gar keine Geschichte des zivilisatorischen Fortschritts schreiben will.
Sondern?
Er zeichnet die spirituelle Blutlinie nach, die in der biblischen Erzählung schließlich zur Rettung der Menschheit führt.
Und diese Abwesenheit von technologischen Erwähnungen in Seths Linie, das ist ein ganz bewusstes literarisches Mittel.
Um den Kontrast zu verschärfen.
Ja. Es soll betonen, worauf diese spezifische Familie ihren Wert legt. Nämlich nicht auf materielle Errungenschaften, sondern auf die Beziehung zum Transzendenten.
Ah, okay. Das erklärt vielleicht auch ein Detail aus Vanoys Notizen, das mich vorhin beim Lesen kurz stutzig gemacht hat.
Welches meinst du?
Er schreibt ganz explizit, dass die angegebenen Jahreszahlen und Lebensalter in der Linie von Seth gar nicht ausreichen, um eine durchgängig mathematisch korrekte Chronologie von Adam ist Noah zu berechnen?
Das ist eine sehr scharfsinnige Verknüpfung, die du da machst.
Weil wenn wir verstehen, dass Genesis 5 keine lückenlose historische Excel-Tabelle ist, sondern eine theologische Aussage, die Kains technologischem Stammbaum einfach entgegengesetzt wird, dann ergeben diese chronologischen Lücken plötzlich Sinn.
Es geht gar nicht um die exakten Daten.
Nein.
Es geht darum, bestimmte Schlüsselfiguren hervorzuheben, die eine spirituelle Tradition tragen. Nicht darum, jedes einzelne Jahrhundert lückenlos zu dokumentieren.
Aber weißt du, wenn ich diesen Kontrast sehe, Kains Linie hat den gesamten technologischen und kulturellen Reichtum, endet aber in Gewalt und Arroganz. Und Seths Linie lebt technologisch scheinbar im absoluten Nichts, wird aber als die gute Linie präsentiert.
Ich ahne, worauf du hinaus willst.
Da drängt sich mir doch ein Verdacht auf. Verlangt der Text von uns am Ende so eine technikfeindliche Askese?
Das ist eine sehr gute Frage.
Weil wenn Lamechs Superschwert das unvermeidliche Resultat von Fortschritt ist, wäre dann mein erster Instinkt nicht logischerweise nichts wie weg.
Flucht von der Zivilisation.
Ja. Lass uns den Laptop zuklappen, in den Wald ziehen und der Zivilisation den Rücken kehren, bevor wir alle wie Lamech enden. Das ist doch der große Elefant im Raum. Dämonisiert die Quelle den Fortschritt an sich?
Um diese Spannung aufzulösen, integriert Vanoy einen sehr spannenden Artikel. Der ist von dem Theologen J. Gresham Machen und trägt den Titel Christianity and Culture.
Und der liefert die Antwort darauf?
Er liefert zumindest das philosophische Werkzeug, um aus dieser schwarz-weißen Lesart auszubrechen. Macken skizziert nämlich drei grundlegende Haltungen, die Menschen gegenüber der Kultur und der Technologie ihrer Zeit einnehmen können.
Also was bedeutet das jetzt alles für uns? Was sind diese drei Haltungen? Ich nehme an, die erste Haltung ist genau das, was wir bei Lamech gesehen haben.
Exakt. Macken nennt das die Unterordnung.
Okay, Unterordnung.
In diesem Modell ordnen sich ethische Prinzipien oder der Glaube völlig den kulturellen und technologischen Zeitgeist unter. Die Technologie diktiert das Handeln.
Machbar ist gleich richtig?
Genau das. Weil wir ein mächtiges Schwert schmieden können, benutzen wir es auch, um jeden Widerstand direkt im Keim zu ersticken.
Ethik wird also zu einem lästigen Hindernis degradiert, das dem Fortschritt einfach im Weg steht.
Richtig. Und Marxen lehnt diesen Weg natürlich entschieden als destruktiv ab.
Gut. Und die zweite Option, die Marxen nennt, das muss dann mein Impuls von gerade eben sein, also die Flucht in den Wald.
Er nennt es den Rückzug.
Rückzug, okay.
Ja. Aus der Angst heraus, durch die Macht der Werkzeuge korrumpiert zu werden, genau wie Lamech es wurde, zieht man sich komplett aus der Wissenschaft, der Kunst und der Kultur zurück.
Man betrachtet die Technologie dann als inhärent böse.
Ma. Denken wir an moderne Parallelen, Gruppen, die Elektrizität ablehnen. Oder ganz aktuell die wachsende Angst vieler Menschen vor künstlicher Intelligenz, die dazu führt, dass sie technologische Entwicklungen am liebsten komplett boykottieren wollen.
Aber wenn Unterordnung Zerstörung bringt und Rückzug uns völlig handlungsunfähig macht, was bleibt da noch übrig? Panoi deutet ja an, dass es eine dritte bevorzugte Lösung gibt.
Machen an diesen dritten Weg die Heiligung der Kultur.
Heiligung.
Der Kerngedanke dabei ist, dass die Objekte selbst, sei es nun ein Stück Eisen in der Antike oder ein moderner Algorithmus heute, dass die ethisch vollkommen neutral sind.
Sie haben keinen eigenen Willen.
Genau. Es ist ein fataler Fehler, der Kultur oder der Technologie per se eine böse Absicht zu unterstellen. Der Mensch soll und darf sich an wissenschaftlichen Fortschritten sehr wohl beteiligen. Er darf die Welt erforschen und gestalten.
Aber mit der richtigen Haltung.
Das ist der Punkt. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, diese Werkzeuge bewusst in den Dienst einer höheren, konstruktiven Bestimmung zu stellen, anstatt sie zur reinen Selbstverherrlichung zu missbrauchen.
Das bringt dieses alte Sprichwort von den Schwertern und den Flugscharen eigentlich perfekt auf den Punkt.
Absolut, ja.
Aus exakt demselben Klumpen Eisen kannst du eine Waffe schmieden, um, keine Ahnung, deinen Nachbarn aus irgendwelchen Nichtigkeiten niederzumetzeln.
Wie Lamech.
Wie Lamech, genau. Oder du erhetzt es, formst einen Flug und nutzt diese bahnbrechende Technologie, um den harten Boden aufzubrechen und ein ganzes Dorf zu ernähren.
Die Technologie besitzt eben keinen eigenen moralischen Kompass.
Nein. Sie fragt dich nicht, was du mit ihr vorhast. Sie wartet einfach auf die Intention des Nutzers. Wir dürfen das Schmiedefeuer also nicht den Lamechts dieser Welt überlassen, sondern wir müssen selbst den Hammer in die Hand nehmen.
Das ist die Quintessenz des Ganzen. Die ausführliche Beschreibung von Technologie in Kains Linie ist also keine Verteufelung der Erfindungen an sich,
sondern eine Warnung.
Eine sehr scharfe Warnung sogar. Eine Gesellschaft, die technologisch im Eiltempo voranschreitet, aber ethisch auf der Stelle tritt oder sogar degeneriert, die steuert unweigerlich auf den Abgrund zu. Die Werkzeuge werden zwar immer besser, aber der Mensch, der sie bedient, der bleibt fehlerhaft.
Wahnsinn. Wir haben heute einen gewaltigen Bogen gespannt. Wir sind von dem verblüffenden Konzept einer fast augenblicklichen Zivilisationsentwicklung zu den wirklich schwierigen archäologischen Puzzles gesprungen, die das mit sich bringt.
Und wir haben gesehen, wie das Fehlen von Beweisen manchmal auch einfach nur ein Zeugnis von extremen Brüchen in der Geschichte sein kann.
Ganz genau. Und wir haben vor allem erlebt, wie Werkzeuge, ob nun Bronze, Eisen oder Musik, den menschlichen Stolz entweder ins Unermessliche aufblähen oder eben dem allgemeinen Wohl dienen können. Und das bringt mich jetzt zu dir, die oder der uns gerade zuhört.
Mhm.
Diese Texte sind zwar uralt, aber die Mechanismen sind erschreckend aktuell. Wenn du heute auf deinen eigenen Alltag schaust, welche Werkzeuge, welches Wissen und welche Technologien nutzt du jeden Tag?
Das ist die entscheidende Frage.
Und die noch viel wichtigere Frage, mit welcher Haltung tust du das? Nutzt du sie rein zur Selbstoptimierung? Vielleicht sogar, um dir Vorteile auf Kosten anderer zu verschaffen? Oder gelingt es dir, ganz im Sinne von Machen, diese Dinge zu heiligen?
Sie also so einzusetzen, dass sie einen positiven Einfluss haben.
Ja, dass sie einen positiven, konstruktiven Einfluss auf dein direktes Umfeld haben. Bist du also derjenige, der das Schwert poliert oder derjenige, der den Flug lenkt?
Und um dieses ganze gedankliche Experiment zum Schluss noch auf eine globale Ebene zu heben, möchte ich mit einer Frage schließen, die mich persönlich nach der Analyse dieser Notizen einfach nicht mehr losgelassen hat.
Okay, hau raus.
Nehmen wir mal an, die Theorie von so einem totalen zivilisatorischen Reset stimmt wirklich.
Okay.
Wenn unsere heutige von Technologie völlig durchdrungene Welt morgen durch eine unerwartete Katastrophe untergehen würde und in 5000 Jahren würden zukünftige Archäologen beginnen, im Wüstensand nach Spuren von uns zu graben.
Was würden sie finden?
Welches einzige Objekt unserer Kultur würden sie wohl finden? Und welche völlig falsche, vielleicht sogar gefährliche Geschichte würde dieses eine Fragment ihnen über uns erzählen?